Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Aloha und willkommen zum Gamondocast, dem Podcast für Gamer und Videospielbegeisterte. Mit mir heute im Studio bzw. von daheim der gute Jan. Hallo Jan.
Hallo, ja, sonst sind wir immer im teuren Studio.
Ja, genau, das ist das teure Studio. Normalerweise ist auch noch der Anton da, aber der ist krank. Ja. Der hat irgendwas mit Hals, hat er gesagt.
Er hat das Studio verpestet.
Ja, wahrscheinlich ist es Corona, aber nein. Keine Ahnung, was er hat. Er ist krank.
Die Sache, über die ich mich am meisten freue, wenn das Corona-Thema erledigt ist, sind, dass es keine Corona-Witze mehr gibt.
Geht's dir schon auf den Geist?
Also diese ja. 0815-Witze.
Ja, ja. Wenn da jemand hustet und dann direkt so, aha, Corona. Ja, gut, hast recht. Ich mach selbst die Witze, aber ich witze trotzdem auch nervig. Uiuiui. Ja, was für ein trauriger Start in den Podcast. Es ist halt nicht viel los. Auch in der Videospielbranche tut sich nicht ganz so viel.
Zumindest ja, wurde halt jetzt eine Menge, naja, nicht mehr eine Menge, aber eine Handvoll Sachen wurden verschoben.
Ja, stimmt. Hier allen voran The Last of Us Part 2. Also das heißt ja verschoben. Also es wurde quasi jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben. Also es klang schon fast wie so eine Aufhebung. Naja, ich meine, es ist im Grunde verständlich. Ich meine, die hatten jetzt zwar so ein bisschen Logistikprobleme, glaube ich, irgendwie vorgeschoben oder sonst irgendwas aufgrund der Corona-Krise. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die sich so ein bisschen Sorgen machen, dass jetzt so ein Spiel in der Apokalypse, in der aktuellen Zeit, aktuellen Lage vielleicht nicht ganz so gut ankommt. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht sind noch ganz andere Probleme, wer weiß.
Ach, keine Ahnung. Eventuell kann ich es nachvollziehen. Andererseits höre ich auch eines der beliebtesten Streaming-Filme derzeit ist Contagion, also der.
Ja, stimmt, es gibt jetzt aktuell, ja, stimmt auch, Serien und Filme, die sich um so, ja, Virusausbrüche beschäftigen, die sind gerade tatsächlich relativ angesagt. Ja, naja, mal gucken, ich weiß nicht genau, vielleicht machen die sich auch Sorgen um Verkaufszahlen, vielleicht heben sich das Spiel jetzt auf für die PS5, keine Ahnung.
Naja, ich weiß jetzt nicht, wie sie sich das für die PS5 aufheben wollen. Es ist halt ein PS4-Spiel.
Das ist richtig.
Ich meine, von allem, was ich gehört habe, wird es wohl auf der PS5 laufen, wenn du es einlegst. Ja. Aber es wird nichts daran ändern, dass es ein PS4-Spiel ist.
Das ist richtig. Müssen wir auch nochmal näher drauf eingehen. Vielleicht erzähle ich nochmal kurz, was ich gerade so spiele, beziehungsweise was ich jetzt gerade so beendet habe. Ich habe, da hatten wir ja letzte Woche noch drüber gesprochen, also letzte Woche, beim letzten Podcast drüber gesprochen, über Doom Eternal. Das hatte ich natürlich dann ein paar Tage später dann auch direkt durchgespielt. Mein finales Urteil ist jetzt so wieder ein bisschen von der Euphorie ein bisschen gesenkter, weil gegen Ende habe ich das Gefühl, da schmeißen die einfach immer nur mehr Gegner auf einen drauf, anstatt das so ein bisschen, ja, cleverer zu lösen.
Interessanterweise mein Problem bei beiden neuen Wolfensteins. Die ersten beiden neuen Youngblood mochte ich gar nicht. Da gibt es, glaube ich, einen Stream, wo ich sehr unmotiviert war. Aber
meinst
die
New Order
Colossus und New Order, genau. Beides Spiele, die ich sehr mochte, beides Spiele, die ich am Ende irgendwie Bullshit fand, weil ja, es waren einfach nur Räume mit den größten Gegnern.
Also New Colossus hatte ich jetzt noch nicht gespielt, aber bei New Order bin ich natürlich ganz bei dir. Da hatte ich auch das Gefühl, dass am Ende, naja, es sind halt Shooter, was willst du machen, ne? Also ich meine, aber normalerweise macht das gerade jetzt in Doom Eternal, hat das Gegner wegpusten ja auch richtig viel Spaß gemacht, also mit den passenden Waffen und so weiter. Aber wenn, naja, es ist dann, es fühlte sich am Ende jetzt nicht mehr ganz so gut. Obwohl ich sagen, es hat ein echt episches Ende. Also wenn du echt durch hast, dann, ne, ich sag nur, man hört dann nochmal den Soundtrack vom ersten Doom. Also den Soundtrack, also eine aufpolierte Version von der E1, M1 Map. Ich weiß nicht genau, wie der, irgendwas mit Gate heißt der Song. Das wird dann tatsächlich am Ende sogar nochmal gespielt. Das fand ich toll. Und es gab auch noch eine lustige Easter Egg-Szene. Ich will jetzt allerdings nicht spoilern. Es lohnt sich, wenn man so weit gespielt hat, das dann noch bis zum Ende durchzuziehen. Auch wenn es spielerisch jetzt nicht mehr ganz so reißt, wie ich finde. Obwohl die Bossgegner waren natürlich jetzt noch ganz interessant. Obwohl, da muss ich auch noch anmerken, für Konsolenspieler, ich habe das ja jetzt auf Konsole gespielt, da ist jetzt nicht der letzte Boss, sondern einer der Bosse. Da ist ein bisschen eine Stage, ich verrate jetzt nichts von der Thematik her, aber du hast da keine Munition in dem Sinne von diesen Zombies, die rumlaufen, die du einfach durch den Sage-Kill kriegst du ja neue Munition von den Gegnern. Mhm. Das heißt, du gehst dann mit der Kettensäge auf die Gegner los und dann kriegst du Munition. Die gibt es jetzt in dieser, da gibt es einen bestimmten Gegnertypen, den musst du mit einem Kopfschuss töten, damit du Munition kriegst. Was mit einem Controller echt schwierig ist. Also da lobe ich mir dann doch eher hier Maus und Tastatur zum besseren Zielen. Das hat die Stage unglaublich schwierig gemacht, zumindest auf Konsole. Ich bin jetzt auch eher der Konsolenspieler, aber da muss ich sagen, wow, das. Danach war das Spiel richtig einfach, weil dann konnte ich wieder einfach nur massiv anders draufballern, als so einen gezielten Kopfschuss zu machen. Das fand ich schon hart. Aber wahrscheinlich geht's nur mir so.
Naja, ich meine, allgemein höre ich ja, das Spiel ist die meisten sagen schwerer, generell mehr eigen.
Ja. Also
mehr in seiner Eigenart.
Ja, das stimmt schon.
Ja. Hatten ja du und Anton letzten Podcast drüber gesprochen.
Ja, genau. Wer noch mehr darüber hören möchte, der hört sich dann einfach den letzten Podcast an. Da ist noch Anton 2.0 noch dabei und der hat es, glaube ich, auf dem PC gespielt. Ja, und das andere Spiel, das ich durchgespielt habe, ist The Evil Within 2. Das hatte ich ja parallel noch zu Doom gespielt und jetzt hatte ich das halt, gestern war das, glaube ich, gestern habe ich es dann tatsächlich zu Ende gespielt. Ist ein echt gutes Spiel, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Es ist solide. Gruselfaktor ist jetzt nicht so vorhanden. Es ist, ja, war beim ersten Teil war das ja auch schon so. Da war weniger Grusel, mehr so Action. Ja, und hier sind wieder die Krankenwagen unterwegs. Es ist weniger Grusel als mehr ein bisschen rumballern. Allerdings fand ich jetzt die Thematik ganz interessant. Die Geschichte ist ja, dass man jetzt als Sebastian, der Held aus dem ersten Teil, die Tochter sucht, also seine kleine Tochter, die in diesem Möbius, nicht Möbius, in Stem drin ist. Das ist diese Maschine, ich weiß gar nicht, wie die Traummaschine, so eine Art Matrix-Welt. Du setzt dich in eine Wanne und dann bist du in dieser anderen Welt drin, in der alles möglich ist, wo du aber auch sterben kannst. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es wirklich wie Matrix.
Na, es war ein bisschen mehr wie The Cell, der Film, an den sich alle erinnern, mit Jennifer Lopez.
Ja, ja, das trifft eher so auf den ersten Teil zu, weil da war man ja dann auf der Suche nach dem geisteskranken Killer in diesem Standing. Jetzt ist es so, da ist jetzt Möbius, ist ja diese große böse Corporation, sowas wie die Umbrella Corporation, nur jetzt für The Evil Within, die halt diese künstliche Welt in den Gedanken der Menschen erschaffen wollen. Also sie wollen quasi alle Menschen in diese Gedankenwelt bringen, damit sie die Welt steuern können. Also, weil die haben ja die Kontrolle über die virtuelle Welt, wo die in The Evil Within drin sind. Ist ganz, 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 ganz bizarr. Und die Tochter von unserem Sebastian ist wohl jetzt der Kern dieser Maschine, weil sie ein unschuldiges Kind ist und nur unschuldige Kinder können diese Welt stabilisieren. Ich habe keine Ahnung, das gibt alles überhaupt keinen Sinn. Aber das muss es ja auch nicht. Aber ich fand es ganz interessant. Ja, es war ganz interessant. Also die hatten ein paar interessante Gegner, ein paar sind mir auf den Geist gegangen, aber im Grunde war es schon ganz nett. Also es ist nicht so herausragend, wo ich sagen würde, hey, aber diese Etablierung von dieser komischen Organisation, dieser Möbius-Organisation, Das war interessant. Das geht so in die Richtung Resident Evil, muss ich sagen. Auch vom Spielerischen so mehr so ein bisschen in die Richtung. Aber mal gucken. Ja, also das ist das, was ich aktuell gespielt habe. Jetzt habe ich Final Fantasy...
Sehr fleißig, 2 Spiele durchgespielt.
Ja, gut, die war ich jetzt aber auch schon länger am Spielen. Und Final Fantasy 7 habe ich heute eingelegt, aber ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich wollte spielen, aber das musste ich erstmal installieren. Und das Spiel wird auf 2 Disc ausgeliefert, also auf 2 Blu-Rays. Muss also sehr groß sein. Aber naja.
Ich hatte vorab irgendwas von 100 GB rumgehört. Was ja wird hinkommen, wäre ein bisschen zu groß für eine Blu-ray.
Kann sein. Also ich musste jetzt, glaube 42 GB installieren, stand da irgendwo bei der Installation. Aber naja, es ist auf 2 Blu-ray-Discs. Ja, was spielst du denn?
Ja, ich spiele in der Hauptsache jetzt mal endlich bin ich zu Yakuza 6 gekommen.
Oh, schön, schön.
Das mich dann gleich daran erinnert hat, wie dumm die Story in Yakuza 5 war, aber egal.
Ja, wo bist du denn dabei?
Ich meine, es gibt den einen Part in Yakuza 5, das ist in gewisser Weise ein Spoiler, aber da ich jetzt nicht auf die Hintergründe eingehe, weil die nicht wichtig sind, ist es kein richtiger Spoiler, meiner Meinung nach. Wo 2 Protagonisten und ein Quasi-Antagonist den Big Baddy aufsuchen und der Big Baddy dann sagt, haha, ich wurde auch nur benutzt. Und um herauszufinden, wer wirklich hinter der ganzen Sache steckt, müssen wir uns jetzt die Scheiße aus dem Leib prügeln. Und alle so, okay.
Ja.
Die dümmste Szene.
Es gibt eine Menge dumme Szenen in Yakuza-Spielen. Also vor allem in den Nebenmissionen. Gut, aber die auch.
Ja, aber die sind wenigstens lustig dumm, nicht dumm.
dumm, das
aber, ist schön. Aber von daher gefällt mir Yakuza 6 auch ein bisschen besser, weil so im Ganzen betrachtet bin ich kein Fan von Yakuza 3 bis 5. 3 hat seine eigenen Probleme, aber 4 und 5 haben halt auch dieses Problem, dass das ein bisschen zu sehr über sich selbst gewachsen ist.
Ja gut, also aber 3 fand ich tatsächlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also bei 4 und 5 bin ich bei dir, gerade 5. Ich sag nur hier die mit der Haruka, die, wenn man, da kann man die ja spielen. Die läuft ja durch die Gegend und die kann sich ja nicht prügeln, ne? Deswegen führt sie halt Dance Battles aus. Da dachte ich mir so, okay, wer hat sich das denn jetzt ausgedacht?
Ich meine, das fand ich noch ganz unterhaltsam und ein paar Aspekte von dem ganzen Idol-Kram, auch wenn ich ein bisschen enttäuscht war darüber, dass die Story so ein bisschen damit anfing, so von wegen, hey, Showbusiness ist brutal und fürchterlich, aber im Endeffekt das dann doch irgendwie ein bisschen relativiert, wenn das halt Pfade kreuzt mit dem anderen Gangster-Kram. Dem üblichen Yakuza-Gangster-Kram. Ja. Ja, es besteht noch so ein bisschen so, aber das hat ein bisschen zu sehr Richtung Happy End gedriftet. Meiner Meinung nach.
Storyline.
Im Prinzip die einzige Storyline, die ich grundsätzlich sympathisch fand, ist die, die irgendwie die meisten Fans nicht mögen, und das ist halt die mit dem Baseballspieler.
Ja.
Weil
ja.
Das war bis vor dem Finale eine an und für sich ganz gut in sich geschlossene Story, die den ein oder anderen interessanten Twist hatte.
Stimmt jetzt, wo du sagst. Das hatte ich ja schon wieder total vergessen, den Baseballspieler, ja. Ja, das war ganz interessant, tatsächlich.
Ja, das einzige Problem ist halt, er ist nicht wirklich wichtig für den Rest der Story.
Ja, war sehr losgelöst, ne? Also es war tatsächlich, man hätte es als eigenes Spiel verkaufen können, seinen Part.
Ja,
ja. Ja, vielleicht war es ja
zu leicht besser gewesen, aber naja. Ich meine, andererseits spielerisch. Spielerisch ist Yakuza 5 ziemlich in Ordnung. Ich meine, ich mochte sehr diese Jägermission, die waren ganz okay. Wie gesagt, die Idle-Sachen fand ich grundsätzlich interessant, war nicht ganz meins, aber war zumindest mal eine nette Abwechslung. Ja, ich lobe die Ambitionen, aber es war ein bisschen zu viel und von daher finde ich es jetzt bei Yakuza 6 umso angenehmer, dass es ein bisschen mehr Fokus hat für Yakuza-Verhältnisse.
Da stimme ich dir zu. Es ist wieder tatsächlich so ein bisschen reduzierter, aber auch von den vom Rest quasi. Also es ist wirklich irgendwie, es ist halt so, man kann der Geschichte besser folgen. Du hast ja auch nur noch jetzt den Protagonisten, den Kazama, und das macht die Sache ein bisschen einfacher, finde ich. Also auch und ich mochte das kleine Dorf, also Dorf.
Ja,
also,
ja. Onomichi ist ein sehr nettes Dorf.
Das ist super schön. Also da dachte ich mir so, oh, das ist richtig nice. Das ist jetzt so, du kämpfst nicht mehr, also zumindest zu dem Zeitpunkt, um die Welt. Es ist halt erstmal nur dein Problem. Also ich meine, der Plot ist halt, dass du versuchst herauszufinden, wer ist jetzt der Vater von Haruka und wer will sie umbringen oder wer ist jetzt hinter dem Attentat.
Auch wenn natürlich Kiryu, der Vollidiot, sich natürlich wieder in eine wesentlich größere Verschwörung ziehen lässt.
Natürlich.
Weil er ein Dumm-Dumm ist. er ist echt der Schlimmste. Ich mag den Charakter sehr. Es ist quasi für mich so der japanische Jean Valjean, aber unglaublich dumm.
Wer ist das denn?
Jean Valjean ist der Protagonist von Les Misérables.
Okay. Ja.
Sowohl dem Buch als auch dem Musical. Um es kurz abzureißen, wo da so der Übergang ist, Jean Valjean ist technisch gesehen auch ein Verbrecher und hat am Anfang der Geschichte lange Zeit im Gefängnis büßen müssen. Während einer Zeit, wo es in Frankreich nicht so toll lief. Und kommt halt raus, aber weil er, was heißt nochmal, Parole of Doubt, auf Bewährung ist, verbessert sich seine Situation nicht wirklich und im Prinzip ist er überall trotzdem noch ein Aussätziger beziehungsweise niedrigste Unterklasse. Aber nachdem ein Priester, den er für seine Gutmütigkeit ausraubt, dann in Reaktion nur noch mehr Gutmütigkeit zu ihm zeigt, beschließt er im Prinzip, der beste Mensch Frankreichs zu werden. Also wirklich diese massive Macht des Guten aufopfernd und
ja.
So wird er dann halt noch eingewickelt in eine französische Revolution. Nicht die französische Revolution, nicht die mit den Guillotinen und so, sondern eine andere, die auch nicht so toll lief. Es ist keine sehr positive Geschichte.
Er klingt auch nicht danach.
aber ich mag grundsätzlich den Karl. Trotz allem Kitsch mag ich Leute, die unglaublich aufopfernd gut sind.
Ja, das hast du mit Kiryu Kazama ja schon. Hast du mal den Film gesehen, also den Realfilm?
Ja. Ich fand den tatsächlich super. Gesehen, bevor ich Yakuza Kiwami gespielt habe, also Yakuza 1, wovon der Film ja quasi eine Adaption ist.
Ja.
Aber das hat mich dann nur sehr verwirrt, weil im Prinzip ist es im Endeffekt in sehr vielen Dingen Yakuza ohne Yakuza.
Ja, aber ich fand die Charakter, also weil der Charakter wird da ganz gut eingefangen, finde ich. Auch jetzt hier von Goro Mashima, der ist ja, der wird ja da auch nicht, ja gut, der ist schon der Antagonist, aber halt trotzdem ein netter Antagonist, wie halt in den Spielen halt auch irgendwie. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an die Szene, wie die da am Rumballern sind, in diesem, ich weiß nicht, was war das, ein Hotel oder sowas? Und dann, Kiryu hat ja noch Haruka dabei und der sagt so, ja, geh mal raus. Und aber die sind halt noch am Ballern. Sagt, hey, die sind am Schießen, ja, geh nur. Dann geht die los und dann sagt er, Godo, stopp, wir müssen jetzt nachladen. Ne? Also frei nach dem Motto, als das als Ausrede zu nehmen, damit die jetzt nicht rumballern, damit das Kind nicht da reingezogen wird. Das fand ich so sympathisch. Das war toll. Also für alle Leute, die da die Yakuza-Spiele mögen, die könnten vielleicht mal in diesen Film reinschauen. Der heißt
In dem Fall definitiv. Der Film ist nicht schlecht, aber er ist ein bisschen bizarr, weil im Endeffekt ist es halt ein relativ gewöhnlicher Yakuza-Film mit einem Yakuza- bzw. RGG-Anstrich. Oh. Was nicht uninteressant ist, aber ich finde es schwierig, es eine originalgetreue Yakuza-Adaption zu nennen.
Ist nicht originalgetreu, aber es nimmt sich, einige Dinge nimmt es ein bisschen zu sehr raus. Also zum Beispiel diese leuchtenden Hände, das gibt's, kommt ja auch vor. Also wie
bei, ich meine, das fand ich wiederum gut, aber, ja. Aber die Story vom ersten Teil ist halt sehr simplifiziert und irgendwie sehr wesentlich unpersönlicher im Vergleich.
Also es, für die Charaktere lohnt es sich auf jeden Fall zu gucken. Der Film heißt Like a Dragon, ist von Takeshi Miike, der hat super viele Filme gemacht. Also ja, auch ein paar andere gute Filme.
Auch meiner Meinung nach die beste Spieladaption mit der Phoenix Wright-Adaption.
Ach stimmt, die habe ich auch gesehen. Ah, die ist ja abgefahren.
die war wiederum sehr gut.
Das war super. Also das muss ich sagen, war auch von Takeshi Miike. War sehr bunt und das war toll. Also die kann ich auch empfehlen.
Also im Prinzip weiß der Mann schon, was er macht, auch wenn,
Naja, der kann schon ein paar
Ich würde definitiv gucken, wenn er nochmal eine Yakuza oder Ryoga Gotoku Adaption versucht.
Also wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ich glaube, der macht immer noch Filme. Ist ja schon ein bisschen älter. Ich glaube, von Anfang der zweiten, also als der erste Teil, glaube ich, oder der zweite Teil draußen war, kam der Film raus. Ist also schon was her. Naja, ich bin mal gespannt, was du zum Ende von Yakuza 6 sagen wirst. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
Lass mich raten. Sie prügeln sich am Ende auf einem Hochhausdach, vermutlich dem vom Millennium Tower.
Nein.
Und dann sind sie sehr überrascht, weil jemand eine Pistole hat.
Nee. Naja. Ach, hier, der, da wir ja von Takeshi gesprochen hatten, ist ein anderer Takeshi, spielt ja auch in Yakuza 6 mit, also der.
Ja.
Takeshi Kitano, genau, so hieß der. Na, der spielt Beat da Takeshi. Den Beat Takeshi auch genannt. Der spielt da eine der Figuren, eine der zentralen Figuren.
Ja.
Fällt mir jetzt auch nur gerade wieder ein.
Ja, nein, bis jetzt ist mir Yakuza 6 sympathisch. In gewisser Weise auch viel von dem, was ich an Yakuza 3 mochte, ohne den Sachen, die ich weniger mochte. Also ich mochte bei Yakuza 3 hauptsächlich die Story nicht und wie fürchterlich, fürchterlich langsam das Spiel teilweise war. Aber dafür mochte ich das etwas runtergeschaltete Setting.
Ja, das war ja in Okinawa, ne, Teil 3. Das fand ich auch sehr schön mit dem Aniki, nicht der Aniki, Kiryu wurde ja mal Aniki genannt, also der von dem. Also das fand ich schön, das hatte so eine Dorfatmosphäre. Das hatte jetzt tatsächlich in dem Teil 6 ja auch so ein bisschen, soweit ich
erinnere. Ja. Und auch mal wieder sehr interessant, sich mit Google Street View und so die echte Stadt anzugucken.
Stimmt, ja. Das, ich hatte
auch,
da
nach- wenn man eine Weile braucht, um den richtigen Stadtteil zu finden, aber ja, ist auch wieder sehr, sehr, sehr originalgetreu.
Ja, ein paar Dinge hatte ich gesehen, die sich geändert haben, weil wenn man da lange noch rumläuft, dann kennt man sich da schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Dann weiß man, wo was ist. Und dann ist dann, ja, es ist sehr schön. Also, ja, ist aber auch ein ruhiges, ist auch tatsächlich so ein kleines Dörfchen. Sollte man vielleicht wirklich, ich weiß nicht genau, sollte man wahrscheinlich nicht hinfahren, sonst geht man den Leuten da auf den Geist. So wie bei
Personen. Keine Ahnung. Ich hatte mal irgendwann einen Eurogamer-Artikel gelesen von jemandem, der Honomichi besucht hat. Und ich meine, es ist ein Küstendorf. Es ist, irgendwo wollen die schon gerne Touristen haben.
Gut, das kann natürlich.
Also ich glaube, ich glaube, solange du dich anständig benimmst, ist es kein großes Drama. Die Frage ist höchstens, ob es viel zu gucken gibt.
Wahrscheinlich nicht. Also es gibt, glaube ich, keine touristischen Attraktionen da.
Ja, es gibt diese Gedichtssteine, die es auch im Spiel gibt.
Ach so, ja gut. Ja gut, aber da stehst du ja kurz davor.
Und die Seilbahn und ja.
Ja gut. Ach stimmt, da, ja richtig, da gab es ja den Berg. Ja richtig, total vergessen. Ja und hier fährt nochmal ein Krankenwagen vorbei. Gibt's ja einfach nicht. Dabei ist Corona-Zeit.
Aber ja, vielleicht eben. Komm, ne, ich wollte es nicht erwähnen. Ja,
ja, ich hatte nur gedacht, weil bei Persona 5 gibt es ja auch viele Leute, die zu diesem Wohnort hinfahren. Da haben sich ja die Anwohner beschwert.
Ja, ja, auch wenn man da natürlich unterscheiden muss, da redest du jetzt ja vermutlich nicht von, wie heißt das?
Ein Touristendorf.
Nee, du redest nicht von da, wo ein Großteil von Persona 5 spielt.
Nein, ich meine jetzt den Wohnort, also das,
ja, wo die Kneipe sondern, ist. Sondern quasi die Wohnzone. Heute habe ich es nicht so mit Wörtern. Wörter sind heute schwierig.
Ja,
und das ist halt der Unterschied, weil wenn das nur eine reine quasi Wohngegend ist, ich glaube Wohngegend ist richtig. Wenn das eine reine Wohngegend ist, ist das natürlich ein bisschen was anderes als so ein Küstendorf insgesamten und insbesondere bei Yakuza, die Stadtteile, die nachempfunden sind, das sind ja quasi immer so die Unterhaltungsviertel.
Ach so, ja, richtig. Jawohl, bei dem Dorf trifft das jetzt, glaube ich, nicht so ganz darauf zu, aber
Weniger, ja, aber es ist trotzdem quasi der Stadtteil mit der Einkaufsmeile und der
Und also muss für die Bewohner wahrscheinlich toll sein, wenn die halt so ihr Dorf oder ihre Gegend in einem Videospiel wiederfinden können. Also ich fände das zum Beispiel relativ cool. Aber wer weiß, wie viele davon überhaupt das Spiel spielen. Aber naja.
Ja, aber kann ich mir auch vorstellen. Ich fände es auch cool, meine Wohngegenden, beziehungsweise Gegenden, wo ich schon überall gewohnt habe, in einem Spiel zu sehen. Und ich war auch sehr fasziniert, als ich das erste Mal Google Earth VR ausprobiert habe.
Ah,
Google Earth VR. Wo ja quasi die ganze Welt zumindest so ziemlich alle Städte inklusive Bonn auch tatsächlich in 3D dargestellt werden.
Das ist Street View.
Nicht Street View, sondern ich meine, Street View kannst du auch angucken, auch wenn natürlich da hat natürlich Deutschland seine eigenen Probleme, aber als 3D-Karte auch quasi mit den Höhenunterschieden, also die Gebäude und also da ist dann das Satellitenbild draufgelegt. Aber es ist schon ein ziemlich guter Effekt. Für alle, die es nicht wissen, sie können es auch ausprobieren, indem sie unter Google Maps auf die Satellitenkarte gehen und dann 3D anwählen, wenn sie das noch nicht gemacht haben. Und dann kannst du mit Steuerung und ich glaube der rechten Maustaste kannst du auch das Bild kippen. Da ist dann auch eine 3D-Ansicht.
Nice.
Sehr schön. Aber es ist natürlich in VR etwas anderes.
Ja, ja. Fällt mir ein, ich wollte eigentlich noch ein paar VR-Spiele spielen. Das ist jetzt die Ostertage.
Ostern ist vorbei, aber ansonsten hast du ja noch Zeit. Rennt ja nicht weg.
Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Und da merkt man, wir nehmen jetzt an Ostern auf, am Ostersonntag. Ostern wird, wenn
Ostermontag.
Ostermontag. Meine Güte, die Tage, ich komme so durcheinander. Nee, wenn die Hörer das hören, dann ist das Ostern schon vorbei. Und ja.
Naja, ist ja bald 1. Mai, da kann man langes Wochenende nehmen.
Ja. Oder wir laden diese Folge dann erst nächstes Jahr zu Ostern hoch.
Ja, dann ist ganz verwirrend.
Ja, dann ist ganz verwirrend. Ja, vor allen Dingen, wenn wir jetzt über andere Themen sprechen, ich würde jetzt hier gerne auch nochmal über die PlayStation 5 sprechen, die ja dieses Jahr noch kommen soll angeblich. Die haben ja jetzt den Controller gezeigt. Hast du den Controller gesehen?
Ja.
Sehr plötzlich, muss ich sagen, es wurde nicht angekündigt, oder?
Nee, ich meine, es kam halt in etwa so, wie alle Sachen zur PlayStation 5 bisher kamen, halt nicht durch ein Riesen-Event, sondern quasi, indem sie das an ein paar, ich glaube, diesmal haben sie keinen eingeladen, so oder so nicht. Also sie hatten auch nicht vor, jemanden einzuladen, glaube ich, aber haben es dann halt quasi so an die Presse rausgeschickt.
Ja,
das so wie stückweise auch schon die ganzen anderen Informationen zur PS5 rauskamen.
Ja, das tröpfelt so ein bisschen. Das hat mich auch so ein bisschen an, also wir wissen ja immer noch nicht, wie die Konsole selbst aussieht. Ich erinnere mich noch so beim Start der PlayStation 4, da war das ja auch, ich glaube, wo wurde die PlayStation 4 nochmal, war das auf der E3, wo die dann letztendlich gezeigt haben? Ich weiß, dass die vorher noch irgendwelche Bilder gezeigt haben von so Nahaufnahmen, dass man gar nicht sehen konnte, wie die Konsole aussieht, nur so Teile davon. Das war ganz spannend eigentlich in der Zeit.
Bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Kann sogar sein, dass wir bis zur Gamescom gewartet haben, um die Konsole an sich zu zeigen.
Ich weiß es nämlich auch nicht mehr genau, aber es hat auch sehr, sehr lange gedauert. Ich denke mal, die fahren jetzt hier so eine ähnliche Schiene. Nur, dass sie jetzt den Controller schon mal gezeigt haben, was ich sehr interessant fand. Der sieht ja aus wie der DualShock 4. Aber hat halt noch so, ist jetzt so halb weiß, halb schwarz. Ich denke mal, alle, die jetzt zuhören, die haben sowieso schon mal Bilder davon gesehen. Ich finde es halt ganz interessant, dass er jetzt gar nicht DualShock 5 heißt, sondern DualSense.
Ja.
Das ist so.
Ich meine, das sind ja aufgrund von Sachen, die sie schon letztes Jahr rausgegeben haben, dass sie halt auch versuchen wollen, ein bisschen was mit Force Feedback zu machen. Ich glaube, Force Feedback auf den Sticks und auch halt
auf den Triggern halt.
Separate Vibrationen auf den Triggern, was die Xbox One an und für sich hat, auch wenn sie es selten nutzt.
Also im Grunde wird quasi das beibehalten, was da ist, mit noch ein paar Sachen hinzugefügt. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht deutlich teurer, weil ich meine, je mehr Features reinkommen, je mehr verbaut wird, desto teurer wird das Ding.
Naja, ich gehe davon aus, dass es deutlich teurer wird. Weil die andere große Sache ist ja noch, dass ein Mikrofon-Array drin ist.
Ja, genau, das ist jetzt verbaut. Du kannst auch noch ein, du kannst sogar noch eins anschließen, also ein Headset, wie gewohnt.
Ja.
Was schön ist, es hat jetzt hinten statt dieses Micro-USB hat es jetzt USB-C. Ich muss sagen,
ich bin auch ein großer Fan von USB-C, aber das ist natürlich jetzt auch langsam Standard.
Ja, es ist hoffentlich jetzt auch zu den letzten durchgedrungen, dass das jetzt eigentlich ein ganz guter Standard ist, weil ich mag das. Das fühlt sich auch ganz gut an und man kann es egal wie rum reinstecken. Das ist natürlich das Beste daran. Die LED-Leiste ist jetzt vorne verschwunden, dafür ist es jetzt so versteckt halt unter dem Tab sage ich schon, Touchpad.
Was Touchpad. Ich ein bisschen komisch finde, ich meine, visuell ist es ein nettes Gimmick, diese Lichtleiste, aber es guckt ja keiner drauf. Und ich meine, bei der PS4 hatte das natürlich noch einen Grund für das Kameratracking, später das VR-Tracking. Jetzt inzwischen, wenn sie das so verbauen, dass das nicht mehr von der Kamera zu sehen ist, wird das vermutlich nicht mehr der Grund sein, warum das drin ist. Weiß ich nicht.
Ja, also ich glaube ja, dass das, oder beziehungsweise der hier Digital Foundry, die hatten ja so eine Vermutung angestellt. War das Digital Foundry oder ich weiß nicht genau. Irgendjemand hatte die... Ja, die hatten das den Controller oder die Fotos halt auch analysiert und die denken, das wird wahrscheinlich eine Art Kompromiss sein für PlayStation 4 und PlayStation 5, weil die gehen davon aus, dass da ein neues VR-Headset kommt, das dann wahrscheinlich kein, also das, die gehen davon aus, dass das dann, wie heißt das nochmal, dieses... das invertierte
Inside-Out-Tracking.
Inside-Out-Tracking, genau, das war
quasi
das.
Also mit Kameras auf dem Headset.
Genau. Und aber um kompatibel zu bleiben, wenn du alte VR-Spiele spielen willst, brauchst du natürlich dann für den Controller, brauchst du dann den eigentlichen Controller mit den, ich sag mal, alten Sachen, die da drauf sind. Aber das sind alles nur Vermutungen.
Auch wenn das auch sehr verwirrend ist, weil das wirft dann noch zusätzlich die Frage auf, die Kamera von der PS4 hat ja keinen gewöhnlichen USB-Port.
Richtig, ja. Und
haben ja einen proprietären Port dafür gemacht.
Ja, das ist natürlich die Frage, wie man eine alte Kamera...
Das heißt, wenn du dann alte PSVR-Spiele willst, musst du eventuell eine neue Kamera kaufen? Ach, keine Ahnung. Ich hoffe nicht.
Müssen wir, nee, eigentlich nicht. Die hatten ja gesagt, dass das alte Headset an dem an der neuen Konsole funktionieren soll. Was hatten sie mal gesagt?
Naja, aber sie haben noch nicht gesagt, wie genau.
Ja, das ist natürlich dann. Vielleicht muss man noch einen teuren Adapter kaufen, wer weiß.
Das kann natürlich ich auch mir sein. Vorstellen.
Ja, ja.
Kann ich mir vorstellen.
Apropos Abwärtskompatibilität, da habe ich heute erst gelesen, dass Sony jetzt bekannt gegeben hat, dass die überwiegende Mehrheit der PlayStation 4-Spiele ab Start der PlayStation 5 direkt kompatibel sein sollen.
Ja, ja, da bin ich ein bisschen beruhigt, weil sie sich vorher. Sony ist allgemein mit Informationspolitik immer so ein bisschen übervorsichtig. Und ursprünglich klang es dann so, als wäre das dann ein aufwendiger Prozess, die ganzen Sachen abwärtskompatibel zu machen. Und dass man dann nur eine limitierte Anzahl von Spielen hat. Aber jetzt klingt es so, als wären es die meisten Spiele.
Wieder von aus.
Ja, immer so ein bisschen, das erinnert mich dann auch an die Zeit, wo dann PS4 Pro gegen Xbox One X angetreten ist, wo sie dann bei Xbox einfach gesagt haben, die Spiele greifen alle grundsätzlich auf die höhere, auf die bessere Technik zu, während sie bei der PS4 Pro dann noch so einen Zwischenlayer hatten und sich da ein bisschen schwerer getan haben. Sie spielen da immer irgendwie ein bisschen mehr auf Vorsicht im Gegensatz zu der Xbox, ja. Aber ich denke jetzt auch mit Abwärtskompatibilität ist das so ziemlich dasselbe, nur dass sie halt bei der Xbox gesagt haben, werden schon alle Spiele laufen, was sie vermutlich auch werden, denke ich. Also da hatte ich eigentlich nie schlechte Erfahrungen mit. Außer ja, die Kinect-Spiele, aber an die erinnert sich ja eh keiner mehr.
Die ja auch keine
Kinect-Spiele oder so, die für Xbox One rausgekommen sind.
Ja, 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 ich gehe auch davon aus, dass halt einfach die Spiele grundsätzlich funktionieren werden. Die drücken sich tatsächlich wahrscheinlich wirklich, glaube ich auch, dass die sich nur vorsichtig ausdrücken, um nicht jetzt hier irgendwie, damit die Leute davon aus. Es kann ja sein, dass irgendwelche Spiele nicht funktionieren oder gibt ja auch Spiele, die in gewisser Weise, um Performance irgendwo rauszukitzeln, ein bisschen tricksen, um halt irgendwelche, ja, keine Ahnung, als Beispiel hier, wenn du ein Wasserlevel haben willst, machst du halt unglaublich viele Elemente rein, dass das alles so langsam ist, dass vom Spiel her, dass es dann, dass du das Gefühl hast, du schwimmst. Und wenn du das dann portierst,
ja, das ist das Lustige. Deswegen ist es ja bis heute schwierig, PlayStation 2 zu emulieren. Und darum gab es ja auch so Debakel wie die Silent Hill HD Collection, weil die PS4 halt unglaublich viele proprietäre Shader und sowas hatte. Die PS2, womit so ziemlich alle Spiele zum Beispiel halt Nebeleffekte und sowas erzeugt haben.
Ja, also die wollen, glaube ich, also jetzt, um wieder zur Kompatibilität zurückzukommen, die wollen jetzt wahrscheinlich einfach nur nicht jetzt hier eine Garantie aussprechen, dass die Spiele funktionieren. Deswegen sagen sie jetzt einfach nur, dass ja die überwiegende Mehrheit wird funktionieren. Ich meine, technisch gesehen müsstest du, um das zu prüfen, müsstest du ja wirklich super viele Beta-Tester quasi an die Spiele setzen und die sollen das auf jeder PS5 einmal durchspielen und möglichst jede Ecke
sehen. Ich meine, das werden sie trotzdem tun, davon
ja, natürlich. Das werden die machen, aber das kannst du ja natürlich jetzt nicht mit jedem Titel machen, bis jetzt die PlayStation 5 rauskommt, nur damit du dir sagen kannst, dass jetzt das so also funktioniert. Wahrscheinlich wird das dann auch weiterlaufen und dann wird es Patches geben, damit einige Spiele, bei denen halt irgendwie was nicht funktioniert, dass es dann funktioniert. Meine Frage ist jetzt eher nur so, ob die von Haus aus direkt funktionieren. Also, dass du die PlayStation, dass du die Disc einlegst und du kannst direkt wie bei der PS4 spielen.
Ich denke schon.
Bei der Xbox One ist es doch so, dass wenn du ein altes Spiel einlegst, dann lädst du dir doch das kompatible Spiel doch erst aus dem Netz raus, oder?
Das ist richtig. Im Prinzip, wenn du eine Disc hast, ist das im Prinzip nur so eine Art Eintrittskarte für das Ding. Im Prinzip ist es, sind die ganzen Xbox 360 Spiele, die auf der Xbox One laufen, wovon es ja auch nicht so viele sind. Ich glaube, so um die 300 oder 400 Spiele.
Also, ich keine Ahnung.
Nee, also nicht allzu, also eine sehr limitierte Auswahl an Spielen, und da wird halt quasi eine emulierte Version von dem Spiel runtergeladen. Ja, aber das liegt ja auch daran, dass die Architektur von den beiden Konsolen ein bisschen unterschiedlich ist, und da haben ja sowohl Xbox als auch PS4 weiter mit gerade gezogen in dieser Konsolengeneration,
ja,
dass du im Prinzip mehr oder weniger PC-ähnliche Teile hast.
Ja, das ist richtig. Ich mache mir jetzt nur Sorgen, dass, beziehungsweise nicht Sorgen, sondern eher so die Gedanken, ist das jetzt eine richtige Abwärtskompatibilität oder lade ich mir nur einen Port runter quasi? Aber das werden wir dann auch alles erst sehen.
Wir werden es sehen, aber ich denke nicht. Ich denke.
Ja, ich rechne jetzt auch nicht damit, aber naja.
Ich könnte mir höchstens vorstellen, so wie Sony auf Sicherheit spielt, dass es eventuell vom System her freigegeben werden muss, und vielleicht ist das dann immer ein minimaler Patch, also irgendwie ein paar Kilobyte, nur quasi zu so einer Art Verifikation, was natürlich nicht so toll wäre, wenn mal irgendwann die ganzen Services und so ausgeben, aber ich meine, da sind wir eh schon weit drüber hinweg, über den Gedanken.
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so schön, diese Abhängigkeit quasi. Aber naja, wir werden ja sehen, wie es halt in Zukunft sich dann entwickelt. Auch mal gespannt, wie teuer die Konsole sein wird und wann sie genau rauskommt. Jetzt heißt es Weihnachtsgeschäft, ne, 2020.
Naja, so hieß es ja immer, und ich, ja, wie gesagt, ich denke nicht, dass sie daran was ändern, weil ich denke jetzt, ich denke, beide Konsolen, also sowohl die PS5 als auch die Xbox One X, sind vermutlich schon in Produktion, Xbox Series X, sind vermutlich schon in Produktion gegangen seit Anfang des Jahres, oder wenn nicht in Produktion, dann zumindest die Produktion von den Einzelteilen und so.
Ja, ja, klar,
die könnte mir auch vorstellen, dass im Prinzip, dass es mal wieder so eine Sache ist, dass zum Launch der Konsolen eine viel zu kleine Liefermarge da ist, wie es ja auch bei der PS4 war.
Ja, du musst ja direkt alle, oder zumindest ein Großteil der Märkte wird ja sofort beliefert, und das ist ja eine Menge, die ist nicht so leicht zu stemmen. Und die kostet natürlich Geld, weil das sind ja Lagerkosten. Wenn jetzt direkt halt quasi, keine Ahnung, und du musst die, ich sag mal, die Produktionsmenge ja hochfahren, und dann müsstest du ja wieder runterfahren. Das heißt, du müsstest quasi entweder Fabriken ausbauen für eine kurze Zeit, für die Startzeit. Es ist genauso wie mit den Servern halt. Wenn du jetzt irgendwie ein neues Spiel machst, dann hast du einen Online-Launch quasi, da sind die Server immer überlastet. Aber das lassen die Entwickler dann, oder besser die Publisher, so geschehen, weil das amortisiert sich dann ja nach der Zeit, weil ja dann nur zum Start so wahnsinnig viele Leute gleichzeitig da sind. So wird es wahrscheinlich auch bei den Konsolen dann wieder laufen. Das heißt, die Mengen werden zu klein. Ja,
würde mich nicht wundern, und eventuell halt nochmal die Situation dramatischer, weil halt es ein bisschen Ausfallzeit gab.
Richtig, genau. Es wird ja alles in China produziert, und naja, wir wissen ja, aktuell ist die Lage nicht so schön.
Ja, ich glaube aber jetzt inzwischen in China wird wieder gearbeitet, meine ich.
Ja, das soll angeblich.
Ob das gut ist oder nicht, ist dahingestellt, aber es gab natürlich zwischendurch irgendwo eine Ausfallzeit.
Ja, das ist, wir werden sehen, wie sich das auswirkt. Ich meine, theoretisch gesehen, wenn die sich auf einen Release-Termin geeinigt hatten, keine Ahnung, lass es jetzt hier Oktober, November gewesen sein, dann können die das ja, obwohl die müssen das eigentlich dann launchen, weil wenn die fürs Weihnachtsgeschäft drin sein wollen, Dezember ist zu spät, weil die Leute müssen das ja vorher schon kaufen.
Ja, und ich meine, dann gibt es ja auch noch die Fiskaljahre. Das heißt, ja, bis zum März nächsten Jahres muss es definitiv raus.
Ja.
Weil sonst springen die ganzen Aktionäre ab. Irgendwie sowas.
Ja, es ist
ich denke definitiv, dass beide Konsolen wahrscheinlich noch dieses Jahr erscheinen werden.
Ja. Aber ich habe dich ja noch gar nicht
gefragt. Außer es gibt halt wirklich ein katastrophales Problem. Aber das ist dann, glaube ich, eher ein katastrophales Problem, was dann die Hardware an sich beschäftigen würde oder so.
Ja, ja. Aber ich hätte dich noch gar nicht gefragt, was du zu dem Design jetzt gesagt hast von dem neuen Controller zum DualSense.
Ist okay, ich hasse es nicht. Ich weiß nicht, warum Leute es so sehr hassen.
Viele Leute, die es hassen?
Ja, ja. Ich habe sehr viel Negatives über den Controller gehört.
Gut, Sebastian war jetzt auch nicht so begeistert. Er klang jetzt nicht so begeistert. Aber mir gefällt das. Also solche zweifarbig Dinger finde ich jetzt nicht so schlecht. Sieht schick aus. Kann man auch einiges dann so farblich machen. Dann kannst du gut für Leute, die es halt so Spaß dran haben. Ich meine, ich kaufe mir Controller, damit ich damit spielen kann. Mhm. Aber da kann Sony die auch in mehreren Farben rausbringen, also diese Zweifarbigkeiten. Das sieht jetzt besser aus als jetzt die von den DualShock 4, die in zwei Farben. Das sieht immer so aus, als würde, naja, dass das nicht so richtig durchdacht sein vom Design her. Aber das haben die jetzt da ein bisschen mehr angepasst, also designtechnisch. Naja, ich bin gespannt, wie die Konsole selbst dann aussehen wird, weil ich gehe mal davon aus, dass die dann wahrscheinlich auch farblich so aufgeteilt sein
ja,
wird.
Ja, wahrscheinlich auch irgendwie so ein Zweiton schwarz, beziehungsweise blau-weiß, schwarz-weiß, irgendwie sowas.
Ja. Da wurde noch nichts zugezeigt. Also ich bin echt mal gespannt, also mal gucken, wann
ja, da? Hauptsächlich bin ich auch gespannt, weil von der Xbox Series X weiß man ja schon ein bisschen mehr.
Ah ja,
und der Grund, warum das Ding so aussieht, wie es aussieht, also nicht mehr sehr wie eine traditionelle Konsole, sondern mehr so ein wenig hochkant und towermäßig, hat ja auch viel mit der Kühlung zu tun und das hat auch damit viel zu tun, dass quasi das Ansinnen von der Xbox Series X ist, dass die dass immer sämtliche Teile auch auf Hochleistung laufen.
Mal gucken.
Was jetzt zum Beispiel bei dieser Konsolengeneration nicht unbedingt gegeben ist, weil diese Konsolengeneration hat ja hauptsächlich quasi mobile Teile benutzt in Sachen Prozessoren und Grafikprozessoren und so weiter. Und da wird es interessant zu sehen, ob die PS5 dann notgedrungen auch irgendwie ein anderes Design implementieren muss, was ein bisschen von der Norm abweicht. Also jetzt nicht nur von farblichen her, sondern halt auch von der allgemeinen Form.
Ja, da müssen wir sehen. Also stimmt, was jetzt die Formen betrifft, da hat ja einige gesagt, das ist jetzt mehr so ein Schornstein, also bei der Xbox. Mhm. Ob das dann jetzt bei der PlayStation 5 halt auch so sein wird. Wir werden es sehen. Wo kann man dann diese Konsole hinstellen? Ja gut, man sollte sie sowieso nicht irgendwie unter irgendwas anderes drunter stellen.
Ich meine, das Ansinnen von den Herstellern ist ja natürlich immer, dass das Ding dann sowieso irgendwie zentral das Wohnzimmer dominiert oder so.
Das ist richtig. Und einige haben ja auch gesagt, also weil ja auch, das hatte ich auch schon mal gelesen, dass halt tatsächlich einige davon ausgehen, dass Sony ein ähnliches Design dann hat, weil das halt auf diese Funktionen hinarbeitet, dass das so schornsteinmäßig ist und dass dann, ja, wenn das dann so präsentiert wird, dass einige dann sagen würden, ja, das haben jetzt hier von der Xbox geklaut oder von Microsoft, besser gesagt.
Ja, aber wenn das natürlich, auch wenn das natürlich in gewisser Weise Quatsch ist, weil...
Natürlich. Konsolen sind ja sowieso schon in Produktion, wie du sagtest. Also die werden ja jetzt, also ich meine, das Design wird schon stehen, das wird ja wahrscheinlich schon längst produziert werden. Das wird ja schon produziert worden sein, als jetzt das Design der Xbox präsentiert worden ist. Also ja, jetzt nochmal das Design ändern dürfte schwierig werden. Ich meine,
kann man schon,
aber naja, ich bin echt neugierig. Also wir haben ja das Design gesehen von diesem Developers-Kit. Das sei ja dieses V-mäßige Ding, was ja auch sehr viele Lüftungsschlitze hatte, also was ja echt, aber das war ja, wie ich gelesen hatte, das sollte dazu dienen, dass man die Dinger stapeln kann, deswegen ging alles zur Seite weg. Das ist für die Entwickler wichtig gewesen, weil die ja wohl mehrere Entwicklungskits übereinander stellen oder sowas. Weiß ich auch gar nicht, warum die das überhaupt machen. Naja. Vielleicht sollte ich mal Entwickler werden und Spieleentwickler werden und mal eine Konsole.
Ja, ich meine, der Grund ist halt, Entwickler-Kits sind nicht unbedingt finale Hardware, sind wahrscheinlich wesentlich teurer und leistungstechnisch vermutlich ein bisschen flexibler.
Ah, wahrscheinlich.
Insbesondere, weil du da noch unterschiedliche Sachen emulieren kannst. Das ist das ganz Interessante bei der, sowohl bei der Xbox One als auch bei der Xbox Series X sehen die Entwickler-Kits beide wie die erste Xbox One aus, nur noch ein bisschen mehr wie ein Videorekorder, weil vorne noch ein LCD-Bildschirm dran ist.
Ja, der LCD-Bildschirm. Ob der dann halt auch bei der Verkaufsversion dran sein wird, so eine Anzeige?
Nein, nein. Weil wie gesagt, das war auch schon bei der Xbox One und das ist auch technisch gesehen, das ist eine LCD-Anzeige, aber es ist halt wirklich eine altmodische LCD-Anzeige, die wirklich nur Text anzeigen kann und bei der, für die Xbox One X war das nur um quasi, auch bei der Xbox One X, aber auch bei der Xbox One war es dann quasi nur, weil du dann direkt an der Konsole ein paar Hardware-Spezifikationen umschalten konntest.
Naja, gut. Ja, und was gesagt worden ist, der Share-Button ist weg, dafür gibt es den Create-Button. Was ist der Unterschied? Ich weiß nicht.
Ich denke nicht so wirklich ein großer. Es ist halt eine Erweiterung von was auch immer, also es ist halt irgendwo eine Erweiterung vom Share-Button.
Ja, also es
ist... Du nennst es jetzt halt anders und es wird vermutlich irgendwelche anderen Funktionalitäten geben. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht direkt ein kleiner Videoeditor, sodass du sagen kannst, sodass du direkt steuern kannst, wie viel du speichern willst von einer Szene. Das wäre zumindest etwas, was ich in gewisser Weise sogar mögen würde, weil ich nehme hin und wieder mal, wenn ich lustige Dinge sehe, auf und dann sind das immer 15 Minuten und die muss ich dann hinterher mal kurz runterschneiden, damit mein Konsolenspeicher nicht ganz so voll läuft. Sowas könnte ich mir vorstellen. Eventuell haben sie da auch noch mehr Ideen in petto, aber ich meine, es ist halt einfach, sie hätten es auch jetzt Share 2.0 Button nennen können und es ist wirklich aufs Gleiche hinauslaufen.
Als sie das erklärt haben, was der Button macht, da klang das so, das ist doch das Gleiche, was ein Share-Button macht, aber naja, wer weiß, vielleicht...
Aber sie wollen ja noch nicht zeigen, was sie da noch alles im petto mit haben, mit dem Share-Button, mit dem Create-Button, Entschuldigung.
Das ist richtig.
Ja. Das ist aber, richtig. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich denke, da waren viele vor der PS4 skeptisch mit, aber Share-Button finde ich sehr gut. Und ich meine, Xbox Series X hat es ja auch geklaut. Da werden die in Zukunft auch einen Share-Button haben. Auch wenn der Controller mehr oder weniger exakt der gleiche ist wie der jetzige. Aber es wird ein Share-Button mit bei sein.
Ja, also ich mag den Share-Button.
Und ich finde es gut, ich benutze ihn oft. Ich habe ihn halt umgestellt, so dass man halt einen Screenshot mitmacht, wenn man drauf drückt.
Du kannst ja auch sagen, dass es gibt ja dieses lange draufdrücken oder das kurze draufdrücken. Ich nutze halt direkt immer, dass ich das auswählen kann, ob ich jetzt einen Screenshot machen möchte oder das Video speichern.
Ja.
Aber
das ist der Standard, aber bei mir, ich habe es halt auf diesen Screenshot umgestellt, damit ich halt mal schnell irgendwie einen Screenshot während dem Spiel machen kann, ohne dass ich das Spiel groß unterbinden muss. Und ich meine, bei der Xbox ist jetzt kein so großer Unterschied, außer dass du halt dann zwischendurch kurz ins Home-Menü gehen musst und dann nochmal einen Button drücken musst, aber es ist halt irgendwie netter.
Ja, das ist
und es ist eigentlich eine nette Idee, insbesondere weil wir hängen ja alle so ein bisschen an YouTube und streamen und was auch immer. Das war schon eine sehr clevere Idee, die sie damals hatten, die man vielleicht nicht unbedingt so vorher sehen konnte.
Ja, ist ja vor allen Dingen für uns auch ganz gut, wenn wir hier Screenshots machen können direkt vom Spiel oder sogar Videos für Videos. Also für uns ist das natürlich super praktisch, wenn wir irgendwelche Sachen veröffentlichen.
Ja. Und man sieht halt sehr viel mehr unterhaltsamere Sachen vom Spiel, weil ich meine, muss ja auch überlegen, damals, das klingt so weit entfernt, aber halt mit der Xbox 360 und der PS3 und allen Generationen davor gab es ja bestimmt jede Menge lustige Bugs oder interessante Sachen oder was weiß ich, Sachen, die Leute erlebt haben, aber wer hatte schon irgendwie eine Streaming-Karte oder irgendwie so ein Gerät, um das Ganze aufzunehmen. Hat ja keiner.
Ah, es gab wenig diese Video-Capture-Singer. Da haben die Leute das dann halt mit einer Kamera aufgenommen. Also ich erinnere mich kennst du den Sean-Bug bei wie heißt das? Heavy Rain war das, genau.
Heavy Rain, ja.
Da gibt's diesen sogenannten Shornbug. Ich weiß nicht genau, wann der auftritt oder wie die das hergestellt hatten, aber da hat das jemand nur mit einer, das sieht aus, als hätte jemand mit einem Handy aufgenommen, ein Video einfach von Dingen. Und der Protagonist kann nur noch Sean sagen. Das ist das Einzige, was er sagen kann. Also bei der Dialogauswahl immer nur noch Sean, Sean, Sean. Das ist so lustig. Vor allem wie der Typ, also ich meine, das ist sogar noch lustiger, weil man ja jetzt auch nicht nur das Video sieht, sondern auch wie der Typ, der das filmt, so am Lachen ist. Es ist schon, also es hat schon irgendwie geklappt damals, aber das ist natürlich jetzt heute mit dem Capture von direkt von der Konsole viel, viel praktischer.
Ja, ja.
Und 15 Minuten ist eigentlich eine ganz gute Zeit, dass das halt immer so vorgehalten wird. Weil wenn Sachen passieren, dann hat man die noch da, oder wenn man eine etwas längere Session aufzeichnen möchte.
Das ja, ist cool. Das war dann auch etwas, wo jetzt hoffentlich die Xbox Series X dran gedacht hat, weil die Share-Funktionalität von der Xbox One und der Xbox One X ist nicht ganz so toll, weil PS4 hat ja, glaube ich, einen proprietären, also nicht einen proprietären, aber quasi einen separaten Chip drin für die Aufnahmen und einen kleinen Speicher, um das zwischenzuspeichern. Und bei der Xbox One und der Xbox One X passiert das alles mehr oder weniger über die regulären Hardware-Ressourcen. Und das heißt, zumindest bei der Xbox One kannst du auch nur bis 27p aufnehmen. Und kannst auch nur bis 5 Minuten aufnehmen, Maximum.
Gut, werden die sich dann wahrscheinlich dann...
Und auch nicht in ganz so guter Qualität wie mit der PS4. Also das ist ein bisschen schade. Für jemanden wie ich, der inzwischen hauptsächlich mit Xbox One spielt, da ist die PS4 tatsächlich voraus, immer noch. Und wäre schön, wenn sie das dann bei der Xbox auch klauen, einfach um es anzupassen.
Dann werden die wahrscheinlich machen. Ich gehe mal davon aus. Auch. Das wird so wahrscheinlich laufen. Ja, gut. Das mehr wissen wir jetzt auch nicht über die PlayStation 5. Na gut, der Mark Cerny hatte natürlich einen längeren Vortrag über die SSD vor allen Dingen gehalten. Fand ich auch sehr interessant, aber da hatten wir ja beim letzten Mal ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen.
Ja, hatten wir auch darüber gesprochen, weil im Prinzip wie jetzt die endgültige Lösung von beiden war, das weiß ich nicht, ob wir darüber gesprochen hatten.
Endgültige Lösung?
Die endgültige Lösung, was Erweiterung von dem Speicher angeht.
Ach so.
Weil das ist ja tatsächlich etwas, was wir wissen.
Da sag doch mal.
Mehr oder weniger. die Xbox Series X hat natürlich einen internen Speicher, aber wird dann quasi Memory Cards haben. Wie ich die ganze Zeit schon vermutet habe.
Also keine richtigen Memory Cards, sondern das ist ja eher Platten, die man dann reinschieben kann.
Ich meine, es sind Memory Cards.
Okay, es sind Memory Cards.
Sehen aus wie Memory Cards. Sie sind wohl sehr schwer, hat man von Digital Foundry gehört. Aber sie machen im Prinzip dasselbe wie Memory Cards und
es sind Memory Cards.
Ja. An und für sich. Ich könnte sie jetzt auch Memory Stick Duos nennen oder so, aber währenddessen bei der PS4 wird es tatsächlich so sein, dass man... PS5, Entschuldigung. Bei der PS5 wird es so sein, dass man tatsächlich eigene Teile einbauen wird. Das einzige Problem ist nur, noch kannst du die SSDs, die in der PS5 verbaut werden, nicht kaufen.
Ja, da werden die
Hersteller... Die existieren noch nicht auf dem Markt.
Ja. Da mache ich mal links keine Gedanken. Ich glaube, die
und da wird und da werden sie halt von der PS5 halt sehr speziell sagen, welche funktionieren wird und welche nicht. Es wird vermutlich mehr Optionen geben.
Ja, ja, da werden die Hersteller sich doch stürzen. Die werden doch ihre Platten dann, um so ein Logo draufstehen zu haben, ja, PS5 kompatibel. Das werden die sicherlich da relativ zügig diese Platten produzieren, da gehe ich mal von aus.
Gehe ich auch von aus, aber so oder so halt leider das, was ich die ganze Zeit vorher gesehen habe, weil es ziemlich offensichtlich ist, aber halt auch leider nicht vermeidbar. Speichererweiterung in der nächsten Generation wird sehr, sehr teuer.
Ja, das davon können wir ausgehen. Aber
also die Platten, die, also die SSDs, die für die Xbox One Series X verwendet werden, da bist du bei Bei so anständigen Mengen bist du jetzt, glaube ich, da zwischen 150 und 250 Euro, wenn du quasi die PC-äquivalenten Teile da kaufen willst.
Abwarten, wie teuer die Dinge dann wirklich im Markt dann sind. Aber ja, ist natürlich mit zu rechnen. Also mit, wie jetzt in der aktuellen Generation, einfach eine externe Platte an USB 3 anschließen, ja, ist nicht mehr.
Zumindest ich meine, technisch gesehen wird es, glaube ich, immer noch bei beiden gehen.
Ja, da kannst du
Series X weiß ich, dass es geht. Halt quasi für abwärtskompatible Spiele.
Ja.
Und eventuell kannst du wohl auch quasi Spiele lagern. Meine ich gehört zu haben, weiß ich nicht so genau. Aber du müsstest da dann trotzdem nochmal neu auf dem richtigen Speicher installieren.
Ja, das ist, naja.
Na, die Zeit, wo du so eine 5-Terabyte-Platte irgendwie an die Xbox hängen konntest oder so. Erstmal vorbei.
Bleibt spannend. Ja, das war's von der PS5 und ja gut, Xbox Series X haben wir ja schon ausführlicher darüber gesprochen. Ansonsten ja, gab es jetzt nicht viel Neues.
Ja, ich meine relativ halt, ne? Spiele sind rausgekommen. Wie gesagt, ja, du wirst jetzt demnächst Final Fantasy VII Remake spielen. Dann wirst du ja vermutlich beim nächsten Mal mehr davon erzählen können.
Ja, das werde ich jetzt als nächstes spielen dann. Wahrscheinlich nicht durchspielen, aber ich werde es anspielen.
Immer noch keine genauen Informationen, wie es danach weitergehen wird, was ich.
Ja, finde. Das ist, ja, mit Sicherheit wird, keine Ahnung, wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Es ist jetzt sowieso tatsächlich auch echt schwer zu sagen, wie das mit der neuen Generation sein wird, weil ich habe jetzt von, ich glaube sogar Square Enix hat das, glaube ich, auch sogar gesagt, dass sie erstmal weiter nur PlayStation 4 und Xbox One Spiele produzieren, weil die ja kompatibel sind, weil die nächste Generation ja abwärtskompatibel sein soll. Mhm. Weil, ich meine, kann ich gut verstehen. Ich meine, das ist die verbreitetere Hardware. Deswegen.
Und ich meine, selbst Microsoft als First-Party-Entwickler macht das ja jetzt erstmal so.
Stimmt, die haben das ja auch gesagt.
Als First-Party-Entwickler wird ja jetzt auch erstmal keine Xbox Series X exklusiven Spiele produzieren. Was interessant werden wird zu sehen, ob das funktioniert. Weil ja, da wage ich jetzt keine Voraussage zu treffen.
Ja, es ist schwer zu sagen, wie die Hardware-Verkäufer da sind. Ich meine, im Grunde ist es ja dann eigentlich so, wie als wäre es jetzt eine weitere Xbox One X, die einfach nur leistungsfähiger ist.
Ja.
Aber irgendwann wird es ja exklusive Spiele geben, weil ich meine, man kann ja dann nicht die Hardware ausnutzen, wenn man nicht sagen kann, hey, das ist jetzt wirklich nur auf dieser Konsole spielbar.
Aber ja,
Also es ist halt so eine Art, ich bin mal gespannt.
Ich meine, mit dem ganzen 4K-Gedöns haben sich die Konsolenentwickler in gewisser Weise weiß ich nicht, ob ins Bein geschossen oder einen Vorteil erkauft. Ein bisschen was von beidem, weil das Problem ist natürlich 4K-Auflösung und 4K-Texturen und alles, was dazugehört, verbraucht wesentlich mehr Systemressourcen als mit Full HD, mit 1080p und sowas.
Das ist richtig.
Und von daher denke ich, sollte man jetzt, beziehungsweise ich weiß es nicht, es ist wirklich schwierig zu sagen, ob man jetzt einen großen Sprung erwarten sollte. Ich schätze, visuell könnte es ein wenig schwierig werden. Insbesondere, weil, ja, hat halt sich ständig verbessert. Und ich meine, wenn ich jetzt auch wieder zum Beispiel Final Fantasy VII sehe, ist immer noch sehr, sehr hübsch. Würde ich jetzt nicht sagen, die PS4 ist da scheiße.
Mir geht es ja auch, wenn ich jetzt auch ältere Spiele spiele. Also die vergangene Konsolengeneration, PlayStation 3, sieht ja immer noch echt nett aus. Halt die Auflösung ist kleiner, meistens jedenfalls. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mal, ich hole ja auch noch aktuell noch ein paar alte PlayStation 2 Spieler nach. Ich bin immer überrascht, wie die Spiele aussehen, weil ich rechne immer mit viel, viel, ich habe immer das Gefühl, es muss ja aussehen wie auf einer PlayStation 1. Also ich habe viel mehr gröbere Polygone im Kopf. Ich meine, es ist gröber, aber es ist gar nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung, also beziehungsweise wie ich die Vorstellung habe, wie es damals gewesen ist.
Es ist ein bisschen interessant. Andererseits denke ich halt auch immer noch daran, wie Leute halt damals gesagt haben, als die PS3 und die Xbox 360 rauskamen, insbesondere auf ihren SD-Fernsehern, dass die Veränderung gar nicht so toll ist, wo ich dann auch wieder so sage, das war Quatsch.
Ja.
Da hat sich schon relativ schnell ein großer Unterschied ergeben. Gut, gab natürlich ein paar Spiele in den Anfängen der Konsole, wo jetzt der Unterschied nicht so ersichtlich war, aber...
Ridge Racer 5, das sah eigentlich nicht sonderlich gut aus. Aber, es ist war interessant, so alte Spiele nochmal zu spielen, beziehungsweise ich hole ja immer noch ein paar alte Spiele nach. Ich hole jetzt auch noch Fatal Frame 3 habe ich nie gespielt, deswegen hole ich das jetzt auch mal nach.
Ja, viel Spaß.
Ja,
mal gucken. Auf PS2 oder?
Ja, PS2, ja. Ich habe ja noch die PlayStation 3, die zu PlayStation 2 abwärts kompatibel ist, also die Fat PS3, aber das spielt tatsächlich jetzt noch auf der Original PS2.
Ich hatte tatsächlich nochmal nachträglich eine PS2 gekauft, auch wenn ich sie nicht viel benutze, muss ich zugeben.
Ich habe noch meine erste, die allererste, die lebt noch. Zum Glück.
Ich brauchte zu dem Zeitpunkt das Geld für die Xbox 360.
Ja, aber mir ist auch nie eine Konsole kaputt gegangen. Das ist schon mal toi, toi, toi.
Naja. Ich meine, ich hatte eine Xbox 360, mir sind mehrere Konsolen kaputt gegangen, aber...
Ach gut.
Dafür kann ich mich immerhin nie beschweren, das ging alles eigentlich immer relativ schnell. Es war natürlich ein Desaster mit dem Red Ring of Death, aber zumindest aus Kundensicht ging es relativ heikel über die Bühne.
Wollen wir mal hoffen, dass sich das nicht wiederholt. In irgendeiner Form.
Ja,
gut, ich habe jetzt eigentlich auch...
Tatsächlich, ich bin jetzt auch so ein bisschen bei älteren Spielen angucken, auch wenn ich noch ein bisschen weiter zurückgehe, weil ich habe ja jetzt hier noch diverse Klassik-Konsolen rumfliegen. Und die habe ich jetzt mal alle von ihren Hacks her aktualisiert. Sodass ich jetzt auch sagen muss, natürlich... Als Emulationskonsole ist Raspberry Pi beziehungsweise ein PC noch ein Stück weit besser. Aber wenn man irgendwie billig eine PlayStation Classic sieht, ich würde sie holen. Und dann halt einen USB 2.0 Stick und Project Eris drauf machen. Weil dann ist auf einmal die PS Classic gar nicht so schlecht. Auf einmal.
Ich wollte gerade sagen, ist eigentlich die... Naja, aber wenn du das sagst... ich habe sie jetzt nicht. Ich habe die nur das SNES und das NES Mini.
Ja. SNES habe ich auch noch. Bei SNES Classic ist der Vorteil... wenn man da hackt, ist noch jede Menge Speicher auf der Konsole an sich frei. Also da braucht man keinen USB-Stick. Was gut ist, weil auch kein USB-Stick so richtig da reinpasst. Dann haben wir proprietäre Ports. Aber da habe ich jetzt mal noch so ein bisschen nachgesehen und selbstverständlich sollte man das nur mit seinen eigenen Besitztümern machen, Emulation und sowas. Und das ist ein schwieriges Thema, aber... Ist sehr unterhaltsam. Auch wenn ich eh immer derjenige bin, der hauptsächlich mit den Sachen rumspielt und die zum Laufen kriegt und dann eh nicht viel damit spielt, weil ich habe noch genug andere Spiele zum Spielen und aktuellere Spiele. Aber ich habe mich jetzt mal ein bisschen umgeschaut und das kann ich dann zumindest sagen, ohne jetzt irgendwelche Besserwisser-Fragen in Sachen Piraterie zu bekommen oder so, der Vorteil ist auch bei diesem Project Iris-Kram, kannst du auch sehr viel Open-Source-Sachen drauf machen. Zum Beispiel einen Doom-Emulator kannst du drauf machen. der dann zum Beispiel Open Doom spielt oder halt die Shareware-Version oder die richtige Version, wenn du die richtige Version von Doom hast. Commander Keen kannst du diverse Sachen spielen, insbesondere inklusive der Shareware-Version Jack Jazz Rabbit. Ein Spiel, was ich als Kind sehr gemocht habe und was meiner Meinung nach immer noch Sonic in besser ist.
Das war gut.
Kannst du damit spielen?
Der grüne Hase, der ballert.
Ja, ja. Und das ist ganz nett. Also wer noch so ein Ding rumfliegen hat und es Staub fängt oder irgendwie bei irgendeinem Schlussverkauf, weil die PlayStation Classic ist ja extrem billig, weil hat ja kein Mensch gekauft.
Ja.
Wenn die mal irgendwann irgendwie so für 20 Euro oder so verschleudert wird, das ist tatsächlich dann sogar noch ein Stück billiger als ein Raspberry Pi und zumindest so bis zur, ich sag mal, Game Boy Advance Konsolengeneration kannst du das nehmen. Für Sachen. Zum Beispiel Open Doom.
Open Doom, ey. Ja, Doom. Hast du eigentlich Doom 64 weitergespielt?
Nee, ich bin noch bei Doom 2. Aber da stocke ich tatsächlich ein bisschen aus ähnlichen Gründen, wie du bei Doom Eternal stockst, weil Doom 2 ist wesentlich schwerer und da geht mir auch sehr auf die Ammunition aus. Was nicht so viel Spaß macht.
Ja, ich erinnere mich an Doom 2, an die späteren Levels, obwohl ich da dann, ich glaube, später habe ich wirklich nur noch gecheatet. Aber
kann ich mir gut vorstellen. Bin bisher nicht so ein Riesenfan von Doom 2. Selbst die Super Shotgun ist dann irgendwie mehr oder weniger so teilweise ein bisschen ein Ärgernis, weil sie ist cool, aber du solltest sie idealerweise auch nicht so oft benutzen. Weil sie einfach zu viel Munition verbraucht.
Ja, das, aber ich hatte ja auch so eine Dokumentation gesehen, ein YouTube-Video, wo jemand darüber berichtet hat, wie das damals alles entstanden ist, mit id Software und dergleichen. Da, also Doom 2, soweit ich mich jetzt erinnere, war da auch wirklich nur so eine Auftragsarbeit quasi, weil die das machen sollten. Und hier John Carmack, der war ja, glaube ich, schon, der wollte eigentlich schon wieder ein neues Spiel machen. Ich glaube, der saß dann schon an Quake und dann haben sie einfach nur noch nebenbei, also haben dann, ich glaube, John Romero und da hatte, glaube ich, American McGee hatte dann auch schon da gearbeitet, die haben dann nur noch Levels gemacht. Also quasi ist das eigentlich nur eine Art Levelsammlung für Doom, was dann als Doom 2 verkauft worden ist.
Ich meine, im Prinzip schon. Es ist atmosphärisch ein bisschen anders. Ich würde nicht sagen, nicht so ein dramatischer Unterschied wie jetzt zwischen Doom und Doom 64. Aber es ist schon ein bisschen düsterer und du hast natürlich trotzdem noch ein paar neue Gegner und die Super Shotgun und ich muss gerade überlegen, hast du sonst noch später neue Waffen?
Nee, das also, ist
so weit wie ich bin, hast du nur die Super Shotgun neu, aber ich glaube, es gibt
glaube ich auch neue Waffen. Das war's. Mehr das, es gab wirklich nur die doppelläufige Schrotflinte quasi als zweite Mehr gab es ja nicht. Es gab natürlich wesentlich mehr Gegner, das stimmt, es gab neue Gegnertypen. Da ist auch dieser, wie heißt der Typ, der diese anderen, der wieder gefallenen Dämonen wieder aufwecken kann. Der kam dann natürlich dann neu hinzu. Da kamen viele neue, kamen da hinzu. Also das fand ich, also da haben sie sich nicht lumpen lassen. Also da erinnere ich mich damals, dass als ich ja Doom 2 gespielt habe, dass das toll war, so viele neue Gegnertypen drin zu haben. Ich hatte ja auch, damals habe ich auch, als die Spiele da raus waren, hatte ich auch ein bisschen mehr, Modding kann man nicht sagen, aber ich habe, man konnte ja die WET-Dateien konnte man ja editieren, da habe ich dann die Gegner dann halt ersetzt durch irgendwelche anderen, also keine Ahnung, habe ich bestimmt schon mal erzählt, ich habe halt das war aber auch von dem ersten Doom, da habe ich dann quasi eine Art Sailor Moon Mod gemacht draus, indem ich einfach die ganzen Sprites ersetzt habe und auch die Soundfiles, obwohl bei den Soundfiles hatte ich glaube ich zu wenig damals, da konnte ich nicht alles austauschen. Dann waren das halt dann entsprechende Gegner und Waffen aus Sailor Moon. Das war echt toll.
klingt nicht schlecht.
Ja, das war so, ja, Und später habe ich das dann noch ein bisschen exzessiver gemacht bei Duke Nukem 3D, weil da konnte man das noch viel, viel leichter editieren. Da konnte man auch dann die Levels leichter editieren. Das war ja bei Doom immer wahnsinnig schwer.
Ja, ich kann mich erinnern, Duke Nukem hatte den Editor schon mit bei und ich glaube, der war auch sehr benutzerfreundlich, ja.
Ja, sehr benutzerfreundlich. Das war die Build hieß das, glaube ich, oder Build Engine? Das war die Build
Engine. Build Engine ist es.
Ja, war super einfach. Also der Editor, damit konnte das wirklich jeder machen. Die Sprites austauschen ging da auch einfach. Ich glaube auch sogar einfacher als bei Doom. Bei Doom musstest du die Dinger erstmal aus der WAD-File immer extrahieren und dann wieder was ist das Gegenteil von extrahieren? Wieder reinpacken. Einpacken. Naja, aber das sind
injizieren.
So...
Injizieren. Eventuell, ich weiß es nicht, aber...
Ja, naja, ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. Das waren noch alte Zeiten, da habe ich noch ein bisschen mehr mit so einem Kram rumgemacht. Da hatte ich auch mehr Zeit irgendwie, so.
Ja. Ich hatte insbesondere, da sieht man mal den Altersunterschied dann. Ich hatte hauptsächlich mit dem Unreal Editor rumgespielt. Für Unreal Tournament, für das Original. Und ich hatte dann eine Zeit lang Spaß, nochmal ein ganzes Stück später mit dem ersten Far Cry. Weil das auch extrem gute und extrem benutzerfreundliche Modding-Tools hatte, beziehungsweise Tools, um Karten zu erstellen und sowas.
Okay, ja gut.
Haben sie später noch ab dem zweiten Teil haben sie das ja auch dann integriert ins Spiel direkt. Weiß gar nicht, haben sie glaube ich sogar noch bis 5 gemacht, oder? 5 hat glaube ich auch auf der Konsole einen Level-Editor, oder?
Weiß ich nicht, ich habe noch nie in Far Cry gespielt. Tatsächlich.
Ja, aber was halt cool war, du konntest halt auch bei dem Far Cry Editor konntest du halt auch die Gegner ziemlich einfach skripten.
Ah, okay.
Und da habe ich dann so Sachen gemacht, wie zum Beispiel, ich habe dann so aus Spaß an der Freude für mich so ein paar Stuntshots gebastelt. Quasi einen von den NPCs gesagt, sie sollen in ein Auto steigen und dann die Route langfahren und dann irgendwie über eine Rampe springen und dann gleichzeitig triggern, dass irgendwelche Benzinfässer in die Luft fliegen oder so.
Wie beim Spiel Stuntman.
So ein bisschen.
Ja. Nee, mit Far Cry hatte ich tatsächlich, aber hier, wo du sagst, Unreal hatte ich tatsächlich auch noch ein bisschen rumgebastelt damals. Also es aber auch schon, oder Unreal Tournament ist halt, aber es ist auch schon ewig her.
Ja. Es ist schon interessant, was heutzutage hast du im Prinzip die ganzen Tools, um Spiele zu machen, komplett an den Füßen. Mhm. Vor den Füßen. Und alle können Spiele machen. Ich meine, es ist immer noch sehr, sehr schwer. Spiele machen ist extrem schwer. Wenn jemand mal sehen will, wie schwer Spiele machen ist, dann kann er sich Dreams holen.
Stimmt.
Weil selbst Dreams ist unglaublich schwer.
Das ist so. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt mit dem. Das konnte man ja zeitlang testen. Ist jetzt auch draußen, soweit ich weiß. Mhm. Aber habe ich mich jetzt auch noch nicht mit auseinandergesetzt. Obwohl das natürlich mich total anspricht. Ich mag das. Ich mag auch Levels bauen und Grafiken erstellen dafür und so weiter. Ich habe da immer voll Bock drauf, aber ich habe immer zu wenig Zeit.
Ja, bei mir ist ein wenig auch das Problem halt, ich kann nicht sehr gut zeichnen, ich kann keine Musik machen.
Mit Musik tue ich mich auch schwer, aber das soll ja in Dreams auch, zumindest soll es, man wird da ein bisschen an den Händen
genommen. Du kannst es halt von anderen Leuten ziehen und so, und du wirst ein bisschen an den Händen gehalten. Es gibt da Editoren und so, aber das ist halt trotzdem so ein vollwertiger Synthesizer oder so. Also das heißt, gut, technisch gesehen ist es möglich, etwas sehr Einfaches mit Dreams relativ schnell zu erzeugen, aber wenn du irgendwie etwas halbwegs Wertiges machen willst, brauchst du halt sehr, sehr lange. Also das ist im Prinzip nicht sehr groß anders, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, die Unity oder Unreal Engine 4 holst und damit was machst.
Ach, verstehe.
würde ich nicht unterschätzen, aber ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, heutzutage hast du halt diese ganzen Engines mehr oder weniger direkt gratis und mit jede Menge Stores und Assets dahinter, um direkt die Spiele zu machen, aber dafür ist halt irgendwie die Mod-Szene sehr abgegangen. Ich meine, gibt's natürlich immer noch, aber halt nicht im Sinne von, keine Ahnung, insbesondere Half-Life hat mich quasi jahrelang beschäftigt durch die ganzen Mods, die es da gab.
Ja, Half-Life war ja immens modlastig. Ich meine, da sind ja auch einige Sachen rausgekommen, wie Counter-Strike ist ja auch daraus entstanden und so weiter. Also war ja gigantisch.
Und dann so Sachen wie Day Hunger, was dann quasi ein klassisches Survival-Horror war. Und jede Menge Sachen.
Ja, das ist...
Selbst Portal ist ja ursprünglich in Half-Life-Mod.
Ja, richtig, richtig. Das wurde an irgendeiner Universität zusammengebastelt. Also
das vermisse ich dann so ein bisschen, aber andererseits ist es natürlich cooler, wenn Leute direkt neue Spiele machen können. Und ich meine, von den ganzen Mods, selbst bei Spielen, wo viele hochwertige Mods rausgekommen sind, insbesondere Half-Life und ja, ich würde tatsächlich sagen, Unreal Tournament und Quake sind noch, glaube ich, so die zwei größten, was so die Menge an Mods angeht, würde ich behaupten. Ja, die Menge an Full-Conversion-Mods. Gibt natürlich jede Menge Titten in Skyrim und sowas.
Ah, gut, das ist jetzt wieder was anderes. Das sind ja, gut.
Aber halt diese Leute, die dann quasi nochmal ihre eigenen Spiele aus den Spielen über Mods gebastelt haben, das war, glaube ich, so Half-Life und Unreal Tournament und dann noch Quake so. Das vermisse ich so ein bisschen, aber dafür war 90% von dem trotzdem Schrott.
Das ist leider wahr. Ich erinnere mich da an sehr viele von, Doom gab es jede Menge, auch ganz gutes Zeugs. Bei Duke Nukem 3D, da gab es, was ist hier, Mods, also da ja der Editor direkt dabei geliefert worden ist, da gab es ja Unmengen an Content, die ja nicht nur in irgendwelchen, damals gab es ja das Internet in diesem Sinne noch nicht, aber da gab es diese BBS-Foren und auf
CD. Ja, aber ich kann mich auch erinnern, gab auch so ein paar spitzfindige Leute, die dann irgendwie im Supermarkt sowas hingestellt haben. Gut, bei Doom jetzt nicht, wegen Indizierung und so, aber ich glaube, eventuell habe ich es auch im Ausland gesehen, aber es gibt auch, so wie es früher CDs gab mit irgendwie 200 alten DOS-Titeln, gibt es auch irgendwie dann Sachen mit irgendwie 1000 Doom-WADs und solchen Sachen.
Ja, die von Duke Nukem gab es tatsächlich. Da hatte ich tatsächlich auch eine gekauft. War damals nicht viel. Ich weiß nicht, was das gekostet hat damals. Aber das konnte ich mir als Schüler konnte ich mir das leisten. Das waren, ich weiß nicht, 100 verschiedene Variationen von Duke Nukem 3D. Wovon 90 echt scheiße waren, aber da waren dann 10 ganz gute dabei. Die dann, es gab auch viele, die haben einfach nur neue Levels gebaut. Aber bei den meisten war das tatsächlich, weil es ja auch so einfach war. Da hatten ja ihre eigenen Sprites eingesetzt und so weiter. Da waren richtig gute dabei. Also die CD müsste ich noch tatsächlich irgendwo hier rumfliegen haben, aber das ist schon ewig her. Ja, mal gucken.
Ja. Das ist so, wie sich Zeiten ändern. Ich meine, in dem Fall, wie gesagt, würde ich sagen, zum Besseren, aber es ist halt trotzdem lustig zu sehen. Ich meine, kann mich auch erinnern, es gibt diverse Firmen in Deutschland, Softwarefirmen, die hatten ihre ersten Erfahrungen in Spielen damit, weil sie für die diversen Microsoft-Flugsimulatoren Erweiterungspacks gebaut haben. Und die haben dann nichts anderes gemacht. Also die hatten dann quasi ihr Spielebusiness damit, dass sie irgendwie jeden Flughafen in Deutschland entweder modelliert haben oder
sie mit dem Berliner Flughafen mal machen können, wäre der jetzt fertig.
Ich gehe davon aus, auch wenn es ewig her ist, dass jetzt ein neuer Flugsimulator rauskommt und ich freue mich sehr auf den nächsten Flugsimulator, auch wenn der vermutlich nicht auf meinem PC laufen wird. Worauf ich hinaus wollte. Ich denke, selbst für den Flugsimulator X, also den Flight Simulator X oder 10, ist auf jeden Fall X, ich weiß nur nicht, ob es für X stand oder für eine Zahl, gehe ich davon aus, dass es den Berliner Flughafen da schon fertig gebaut gibt. In diversen Variationen.
Das kann natürlich sein. Naja, stimmt, aber der ist ja dann quasi, wird ja auch quasi gestreamt halt. Also das, was man, wo man gerade fliegt, weil die Datenmenge so gigantisch groß ist. Aber.
Ja, beziehungsweise semi-gestreamt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Bei Flugsimulator X-Zeiten, die Anfangszeiten, könnte ich mir vorstellen, dass das dann sogar noch von aus Speicherplatzgründen von den CDs runtergestreamt wurde. Ich weiß es nicht genau, aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, selbst bei dem letzten Flugsimulator konntest du über die ganze Welt fliegen. Also im Prinzip war die ganze Welt drin im Spiel. Wie sie aussah, war natürlich eine andere Sache. Das meiste waren dann halt nur sehr grobschlächtige Satellitenkarten und sowas und sehr wenig, wo dann irgendwie die Städte richtig reinmodelliert wurden oder so. Aber fand ich schon damals interessant, weil als ich das dann als Kind gespielt habe, bin ich natürlich auch mit einer 747 auf einem Flugfeld gelandet, was irgendwie für ein paar Leichtmotorflugzeuge oder was auch immer, Segelflugzeuge war. Irgendwie ein paar Dörfer weiter als mein Heimatdorf. Das war dann natürlich nur so ein bräunlicher Fleck auf ein paar grünen Flecken, aber es war zumindest lustig, dass man dahin fliegen konnte. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das mit dem nächsten Flugsimulator aussehen wird, der ja zumindest bei den modellierten Ecken sehr fantastisch aussehen wird, aber da würde ich eigentlich auch von ausgehen, dass da die ganze Welt mehr oder weniger drin ist. Frage ist dann halt nur, wie die meisten Orte aussehen.
Ja, ich denke mal, die großen bekannten Orte werden sehr gut modelliert sein. Die weniger bekannten wahrscheinlich, vielleicht werden das aber wahrscheinlich nur noch irgendwelche Satellitenbilder sein oder sowas, die einfach nur draufgepflastert werden. Wir werden es sehen.
Bin ich mal sehr gespannt.
So, aber jetzt können wir zum Ende kommen.
Ich denke auch.
Denn, wenn wir schon so abschweifen. Dann können wir auch.
Flugsimulator ist auch ein Spiel.
Das ist wahr. Das ist
gerade so, aber.
Ja, doch, es ist. Ich lasse das mal gelten. Eine Situation ist auch ein Spiel. Das ist richtig. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Jan, für das interessante Gespräch.
Danke auch.
Tut gut, in der Corona-Zeit noch sich mit jemandem über Spiele unterhalten zu können. Und ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern. Ich hoffe, ihr konntet bis zum Ende durchhalten. Wenn nicht, dann...
Ich habe das dann vielleicht nicht ganz so einsam gefühlt.
Ja, ich hoffe, wir können Trost spenden für die Leute, die jetzt einsam sind. Ja. Spielt mehr Videospiele.
Wenn wir sonst halt immer nur Trost machen, ne?
So ist es. Ja, dann spielt Doom Eternal, hat mir Spaß gemacht, wie gesagt, ihr braucht es dann nur, bis es keinen Spaß mehr macht, spielen, und The Evil Within war auch gut, also es war okay, muss man jetzt, wenn man Bock auf sowas wie Resident Evil hat, dann kann man das mal einlegen, wenn man so lange warten möchte, bis Resident Evil 8 rauskommt, hätten wir auch drüber sprechen können, eigentlich fällt mir gerade auf, aber es sind ja auch ein paar.
Ja, und in Resident Evil 4 League, was
hatte ich jetzt auch gerade.
Da bin ich sehr verwirrt.
Also
Resident Evil. Aber da habe ich eh nur einen Satz zu sagen, von daher haue ich es gerade schnell raus. Angesichts dessen, dass es für die PS4 und die Xbox One und die Switch schon Resident Evil 4 gibt,
ja,
weiß ich nicht, ob es da jetzt schon ein Remake für braucht. Aber gut.
Auch kein Mensch. Also sage ich einfach mal so. Ich glaube, das ist einfach nur, weil die auf der Volkswelle von jetzt Resident Evil 2 und 3 so... Naja, ich wollte zum Ende kommen. Leute, gibt's ja nicht. Ja, dann bedanke ich mich doch bei dem Publikum, bei den Zuhörern meine ich natürlich. Das kann uns ja keiner sehen. Obwohl, sind Zuhörer auch Publikum? Ja, ne?
Ja, schon.
Dann mache ich meinen Rückzieher, ziehe ich zurück und sage danke, Publikum, und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank an Markus. Ja, cool. Genau, du. Markus.
Markus? Marco.
Unser größter Fan.
Markus?
Nein, natürlich auch Dank an dich, aber...
Ich dachte schon.
Das war ein Witz. Er ist schief gegangen. Breche ab, abbrechen.
Abbrechen, Not! Nein. ein Zuhörer. Okay.
Danke auch an Jack.
An Jacqueline.
Jacqueline, von mir aus auch.
Ich kenne tatsächlich.
Nicht persönlich neben Jacqueline.
Ja. Ich kenne tatsächlich eine Jacqueline. Ja, die wird
uns alle. Früher viele. War halt mal ein beliebter Name.
Ja. Naja, aber meine Jacqueline wird uns wahrscheinlich nicht zuhören.
Gut, und wenn doch, dann vielen Dank.
Ja, und jetzt ziehe ich aber wirklich die Reißleine hier. Wir kommen zu Ende. Tschüss.